Iran ohne Islam. Führen die Proteste zur Abkehr von der Islamischen Republik? Seit Mitte September 2022 protestieren die Menschen im Iran gegen das Regime. Am Anfang standen Demonstrationen nach dem Tod der iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini in der Haft der Sittenpolizei. Seither haben die Proteste sich auf alle Landesteile und alle sozialen Schichten ausgeweitet. Warum die Proteste sich halten, was das für die Islamische Republik bedeutet, darum geht es jetzt im Gespräch mit Katayoun Amirpour, die Professorin für Islamwissenschaft an der Universität zu Köln, hat sich gerade in ihrem neuen Buch mit dem Aufstand gegen den Gottesstaat befasst. Guten Tag, Frau Professor Amirpour.
Guten Tag.
Matay fragt. Ein Podcast mit Sabina Matay.
Vor fast genau einem halben Jahr begannen diese Proteste im Iran. Schon dieser Slogan Frau, Leben, Freiheit, der rückt die Rolle der Frauen dabei ins Zentrum. Ist das ein feministischer Aufstand?
Ja, wenn man Feminismus so versteht, wie er verstanden werden sollte, nämlich als der Kampf für Selbstbestimmung. Also Feminismus meint ja nicht, dass jetzt Frauen anstelle von Männern herrschen sollten, sondern dass eben alle Menschen ihr Recht auf Selbstbestimmung leben können. Und das sehen wir seit Monaten in Iran bei den Protestmärschen, bei den Demonstrationen, bei dem Aufstand. Denn es geht ja nicht nur in Anführungszeichen ums Kopftuch. Es geht eben um das Recht für die religiöse Minderheit der Baha'is, ihre Religion leben zu dürfen, nicht verfolgt zu werden aus religiösen Gründen. Es geht für Frauen darum, dass sie nicht mehr Opfer der Geschlechterapartheid sind, die in Iran herrscht. Rechtlich sind Frauen in Iran Bürger zweiter Klasse. Es geht für die 50% der Menschen in Iran, die Persisch nicht als Muttersprache sprechen, darum, ihre Muttersprachen, und das sind Azadi, Türkisch, Armenisch, Kurdisch, Arabisch, Luri, dass sie diese Sprachen auch in der Schule lernen dürfen, was ihnen bisher untersagt ist, obwohl die Verfassung das sogar erlaubt. Also all diese Dinge kommen jetzt zusammen, nicht im Prinzip nicht erst seit September, das ist ja etwas, was schon die ganze Zeit brodelt, aber jetzt im September durch den Tod von Mahsa Jina Amini ist das Fass dann wirklich zum Überlaufen gekommen.
Also es geht nicht allein um die Missstände, die Frauen betreffen, aber trotzdem möchte ich da noch einen kurzen Augenblick bleiben. Sie sind Deutsch-Iranerin und Sie reisen auch in den Iran regelmäßig. Welche Probleme kennzeichnen denn das Leben von Frauen im Iran?
Nun, es gibt die Probleme, die man im Alltag quasi ständig und überall hat und die jetzt eben auch Jina Mahsa Amini hatte, nämlich, dass die Sittenpolizei auf einen zukommt und sagt, nee, also so ist das Kopftuch nicht korrekt getragen. Jina Mahsa Amini war ja nicht jemand, der Kopftuchprotest in dem Sinne gemacht hat, dass sie sich das Kopftuch vom Kopf gerissen hat, sondern ihr wurde vorgeworfen, es sei nicht gut genug, also nicht korrekt genug angelegt, das Kopftuch. Das ist etwas, was Frauen ständig und überall passiert. Also insofern konnte da auch jeder andocken, weil jeder sagt, oh Gott, das ist mir auch schon passiert oder das ist meiner Schwester passiert, das ist meiner Mutter passiert, dass ich so rüpelhaft angegangen werde von dieser Sittenpolizei. Und je nachdem, entweder wird man dann mitgenommen, wie Jina Mahsa Amini, oder man bekommt eine Standpauke gehalten, wie übermäßig man sich prostituieren würde, weil man das nicht richtig tragen würde. Und dann gibt es aber als Frau die Dinge, die einen wirklich in rechtlicher Hinsicht betreffen. Also Frauen haben zum Beispiel fast keine Chance, sich scheiden zu lassen, wenn der Mann nicht in die Scheidung einwilligt. Frauen bekommen so gut wie nie das Sorgerecht für die Kinder zugesprochen. Das haben hier Frauenrechtlerinnen in Iran immer gesagt, dass das tatsächlich ihr absolut größtes Problem sei. Also wenn man da schon priorisieren wolle, dass sie dieses Sorgerecht auf jeden Fall verwirken, wenn sie geschieden werden. Sie dürfen als Frau nicht arbeiten ohne die Erlaubnis ihres Vaters und oder ihres Ehemanns, und sie dürfen auch das Land nicht verlassen ohne deren Erlaubnis. Also sie bekommen keinen Pass. Und wenn sie vor Gericht stehen, um beispielsweise einen Autounfall zu bezeugen, dann zählt das Zeugnis von zwei Frauen so viel wie das Zeugnis eines Mannes. Also es ist in allen Bereichen des Rechts sind sie diskriminiert.
Und trotzdem gibt es ja immer wieder, auch jetzt natürlich verstärkt, Bilder von Iranerinnen, von so vielen Iranerinnen, die sich zum Beispiel das Kopftuch abreißen, das als Symbol abreißen, gegen diese rechtliche Schlechterstellung. Das zeugt doch auch von Selbstbewusstsein, wie man es beispielsweise in Afghanistan, benachbart im Osten, nicht vorstellen kann, dass ja ähnlich rigide regiert wird.
Das Selbstbewusstsein von iranischen Frauen wurde dadurch tatsächlich nicht tangiert, dass sie rechtlich zu Bürgern zweiter Klasse gemacht worden sind. Also sie sind unglaublich präsent im öffentlichen Raum. Man kann sogar fast behaupten, dass diese rigide Geschlechtertrennung, die eingeführt worden ist an den Universitäten und an den Schulen, dazu geführt hat, dass mehr Frauen im öffentlichen Raum präsent sind. Denn in den 70er Jahren war es so, dass viele traditionell eingestellte Väter ihren Töchtern verboten haben, zu studieren, mit dem Argument, dass dort das Laster herrsche, also das quasi, weil Mädels und Jungs gemeinsam dort an der Uni waren. Aber dadurch, dass man das so separiert hat, dass quasi in den Hörsälen links die Mädchen sitzen und rechts die Jungs sitzen oder umgekehrt, wie auch immer, und man ein Kopftuch trägt, dadurch hatten dann auch traditionell konservative Väter kein Argument mehr, ihren Töchtern die Universitätsausbildung zu verweigern. Dementsprechend haben wir eine immens große Zunahme von Universitätsabsolventinnen seit der Revolution. Wir haben 65% aller Studierenden, die weiblichen Geschlecht sind. Also die haben die Männer in der Hinsicht durchaus übertroffen. Und es haben mehr Frauen einen Universitätsabschluss als Männer gegenwärtig in dieser jungen Generation. Und das führt natürlich dazu, dass Selbstbewusstsein sehr wohl vorhanden ist, dass sie einfach wissen, dass sie etwas können. Sie sind ja auch auf dem Arbeitsmarkt durchaus präsent. Es gibt zwar einige Fächer, die sie nicht studieren dürfen und wo sie dann auf dem Arbeitsmarkt eben nicht landen können, aber trotzdem haben wir beispielsweise an iranischen Universitäten ein Drittel Frauen. Da sind sie eben durchaus vorhanden. Sie haben sogar die klassische Männerdomäne des Nahen Ostens erobert. Sie fahren Taxi und rennen. Das so zum Thema Selbstbewusstsein, und das kollidiert dann natürlich vollständig mit einem Rechtssystem, das ihnen sagt, also egal wie viele universitäre Titel sie haben, ihr Zeugnis vor Gericht ist eben trotzdem nur die Hälfte dessen wert, was das Zeugnis eines Mannes wert ist. Und deswegen war eigentlich schon lange klar, dass das irgendwann knallen muss, dass Frauen sich das irgendwann nicht mehr bieten lassen, was ihnen in rechtlicher Hinsicht angetan wird. Und natürlich eben diese totale Staatskontrolle bis hin zur Kleidung, dass ihnen vorgeschrieben wird, nicht nur vorgeschrieben wird, was sie lesen dürfen, was sie denken können, wie sie tanzen oder nicht tanzen, sondern bis hin zum kleinsten Fitzelchen der Kleidung.
Eben auch dieser Hijab, diese Gängelung. Sie schreiben ja, 46 Organisationen seien im Iran zuständig für die Durchsetzung des Kopftuchzwangs. Warum ist der Hijab so wichtig für dieses Regime?
Naja, die offizielle Parole würde wohl sein, oder die offizielle Antwort wäre, ein islamisches Regime möchte sich nun mal züchtig zeigen und der Islam sagt, das wäre dann der Hijab. Also das wäre die offizielle Antwort, die theologisch gesehen Unsinn ist. Es gibt kein Kopftuchgebot im Islam an sich. Es gibt sehr viele, die sagen, das sollte man tragen, aber es gibt genauso viele theologische Antworten, die sagen, das müssen Frauen selber entscheiden und das müssen sie auf keinen Fall. Und die andere, die Antwort, die ich vielleicht geben würde, dieses Kopftuchgebot trägt dazu bei, wie viele andere Dinge in Iran auch, dass man eigentlich nie so richtig weiß, woran man ist. Man weiß nie so richtig, wo ist die rote Linie, die ich eventuell überschreite, und was kann ich mir herausnehmen im privaten, persönlichen, wo ich jetzt die Kleidung drunter fassen würde, oder aber eben auch im politisch-gesellschaftlichen. Und zu dieser Atmosphäre von Einschüchterung, von Willkür trägt das Kopftuch ganz entscheidend bei.
Scheint aber nicht mehr so zu ziehen, wenn man sieht, wie die Proteste im vergangenen halben Jahr sich gestaltet haben. Diese Proteste, ein Aufstand aller ist das, sagen Sie, nicht nur der Frauen. Was unterscheidet die beispielsweise von der Grünen Bewegung 2009 oder den Spritpreisprotesten 2017?
2009 war es zum einen eine ganz konkrete politische Forderung. Man ging auf die Straße und es gingen an einem Tag, das hat sogar die Teheraner Verwaltung zugegeben, mehr als 3 Millionen Menschen auf die Straße in Teheran. Aber da ging es eben um diese gefälschte Wahl und die Menschen hielten Spruchbänder in die Luft, die sagten, wo ist meine Stimme geblieben? Und das waren Proteste derjenigen, die überhaupt noch zur Wahl gehen in Iran. Das tun ja viele Menschen schon seit Jahren und Jahrzehnten nicht mehr. Manche Menschen müssen gehen, weil sie den Stempel in ihrem Ausweis brauchen. Und es war insofern auch eher ein Aufstand der Mittelschicht. Und 2018, 19 oder auch 17 waren es eher die unteren Bevölkerungsschichten, die auf die Straße gegangen sind, die Probleme dadurch bekamen, dass Sprit und Brot auf einmal so teuer wurden. Aber das hat natürlich die Mittelschicht oder die höheren Schichten wiederum überhaupt nicht gejuckt, dass es teurer wurde. Insofern ist das, was diesen Aufstand jetzt auszeichnet, das Schichtenübergreifende. Also es gehen alle Schichten auf die Straßen, es gehen alle Berufsgruppen auf die Straßen, es gehen alle Generationen auf die Straßen und es gehen alle unterschiedlichen Minderheiten, also seien es jetzt die ethnischen, die sprachlichen, die religiösen Minderheiten gemeinsam auf die Straße. Und gerade dieses Phänomen, dass es jetzt auf einmal alle betrifft, dass sich alle wiederfinden können in diesem Aufstand, das ist das entscheidend Neue. Und das ist offensichtlich auch das, was das Regime als die größte veritable Gefahr einschätzt. Also wir haben Leaks von Hackergruppen, wo dadurch erfahren wir, was in den innersten Zirkeln so besprochen wird. Und die sagen eindeutig, also was jetzt anders ist und was uns gefährlich werden könnte, ist, dass es schichtenübergreifend ist.
Klären wir mal eben ganz kurz Begriffe. Ich spreche immer von Protesten. Ist das jetzt ein Aufstand? Ist das eine Revolte oder sogar schon eine Revolution?
Also Revolution kann man, wenn man wissenschaftlich dieses Phänomen betrachtet, immer erst nachher als solche betrachten, also in der Retrospektive, ob dann wirklich etwas eine Revolution ist oder nicht. Ich würde das hier als einen revolutionären Prozess bezeichnen, der sehr gute Chancen hat, in eine Revolution zu münden, also zu einem wirklichen Umsturz im Sinne von, dass das Unterste nach oben gekehrt wird und dass ein System abgeschafft wird, so wie das 78, 79 in Iran der Fall war. Und diesen revolutionären Prozess, den beobachten wir eben schon, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Manche sagen seit 2009, manche sagen seit 2017, 18, manche gehen sogar noch weiter zurück. Und ob es dann nun Aufstand ist oder revolutionärer Prozess, da würde ich mit mir reden lassen in der Begrifflichkeit.
Aber auf jeden Fall ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, eine gesamtgesellschaftliche Bewegung jetzt, die durchaus ein Aufstand gegen den Gottesstaat, also gegen das System ist. Was spricht denn eigentlich dagegen, dass es dazu kommt?
Dass wirklich eine Revolution dieses System hinwegfegt.
Ja.
Nun, dagegen spricht in der Tat noch so einiges. Denn auch Ayatollah Khomeini ist ja durch eine Volksrevolution an die Macht gekommen, 1979. Und das lag vor allem daran, dass sich die iranische Armee nicht hat einsetzen lassen gegen die iranische Bevölkerung. Es gibt diese ganz berühmten Bilder von der Revolution 78, 79, dass sich die Menschen mit einer Tulpe in der Hand vor die Panzer gestellt haben und gesagt haben, gut, schieß doch. Wenn du auf mich schießt, schieß auf deinen Bruder, deine Mutter, deine Schwester, schieß. Und die iranische Armee hat nicht geschossen. Und diese Befehlsverweigerung hat dann tatsächlich dazu geführt, dass die Revolution siegreich werden konnte. So hat Ayatollah Khomeini dann gesehen, welche Kraft und welche Macht von der iranischen Bevölkerung ausgehen kann. Es war ja noch nicht mal die einzige Revolution, die Iraner im letzten Jahrhundert gemacht haben. Sie haben ja zu Beginn des Jahrhunderts auch schon mal eine gemacht. Also sie sind schon sehr, da ist sehr viel Wucht dahinter, wenn Iraner, Iranerinnen auf die Straße gehen. Und deswegen ist Ayatollah Khomeini hingegangen und hat eine Parallelarmee installiert, die sogenannten Revolutionswächter, die Pasdaran-e-Enqilab. Und die haben den einzigen Sinn und Zweck, die Revolution und das Regime zu verteidigen. Und zwar vor allem nach innen. Also sie sind auch im Ausland tätig, aber vor allem sollen sie das jetzige Regime davor schützen, dass sich die Bevölkerung auflehnt. Und das tun sie seit Beginn der Islamischen Republik. Und sie sind dementsprechend hochgerüstet. Sie haben Hunderttausende von Männern unter Waffen. Und sie sind auch wirtschaftlich eine wahnsinnig große Macht. Also sie haben eine eigene Fluglinie, sie haben eine Bahnlinie, sie kontrollieren die komplette iranische Wirtschaft. Und das ist natürlich wirklich ein Bollwerk von Reaktionismus, gegen das man sich da stellen muss. Und das darf man nicht unterschätzen. Also selbst wenn es nur 10-15% der iranischen Bevölkerung sind, die von den Revolutionsgarden entweder alimentiert werden oder die ihnen nahestehen, dann sind das trotzdem sehr, sehr bedeutsame 10-15%. Zumal diese Revolutionsgarden so viel Abscheulichkeiten und Unrecht verübt haben in den letzten 44 Jahren, dass sie wissen, was ihnen als Rache blüht von dieser Bevölkerung und dementsprechend noch ewig mit dem Rücken an der Wand kämpfen.
Und trotzdem jetzt diese massiven gesamtgesellschaftlichen Proteste. Ist es denn dass der Islam an sich Glaubwürdigkeit verloren hat? Oder Ist es der Islam, wie das Regime ihn auslegt und auch anwendet?
Nun, das wird ja von vielen Menschen inzwischen in eins gesetzt. Also man hält ja, weil einem genau das eingetrichtert wurde, den Islam, den das Regime predigt und umsetzt. Man hält ja diesen Islam automatisch für den richtigen Islam. Wenn ihnen verweigert wird, eine Stirnlocke zu zeigen, Musik zu hören im Auto, ihre Meinung zu sagen, das Recht, ihre Kinder zu bekommen vor Gericht, wenn ihnen all das im Namen des reinen mohammedanischen Islams, so wird das immer genannt in Iran, Islam Norbe Mohammadi, wenn ihm das in dessen Namen verweigert wird, dann sagen sie sich irgendwann, also wenn das Islam ist, dann will ich den nicht. Dann kann das nicht meine persönliche Glaubensüberzeugung sein.
Also die Islamisten haben selbst dafür gesorgt, dass der Islam nicht mehr glaubwürdig ist, oder wie?
Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, dass die Islamisten es geschafft haben, mit dieser Islamischen Republik den Menschen den Glauben wirklich auszutreiben. Also das ist, und das sind ja Umfragen, die geben sogar das Regime gibt diese Umfragen raus, dass nur noch 30-40% der Iraner sich überhaupt noch als Muslime bezeichnen würden. Also man hat es, ja klar, wie soll ich da unterscheiden? Wie soll ich als normaler Mensch wissen, ist denn jetzt wirklich der Islam anders als das, was mir hier gepredigt wird und vielleicht besser als das, was passiert wird? Oder ist der Islam eben wirklich so, dass in seinem Namen gefoltert und gemordet werden kann? Dann ist das ja ein sehr naheliegender Schluss, den die Menschen ziehen. Und das war eben etwas, was ich in den vergangenen Jahrzehnten, die ich Iran bereise, meine Iran-Reisetätigkeit in den 90er Jahren angefangen. Ich habe als Kind in den 70er Jahren dort gelebt, aber war dann lange, lange nicht da. Und das war eben eine Entwicklung, die immer stärker wurde, meinem Eindruck nach, dass die Menschen sich einfach immer mehr vom Islam abgewandt haben. Und das bestätigen eben jetzt auch Umfragen. Es gibt eine, und die war eigentlich der Anlass für mich, dieses Buch zu schreiben. Das habe ich ja jetzt nicht erst im September angefangen zu schreiben, sondern das liegt schon länger auf dem Computer als Entwurf. Das war eine Umfrage aus dem Jahre 2021. Und da sagten ein immens hoher Prozentsatz, dass sie eigentlich keine Muslime mehr seien, sondern Zoroastrier. Und zwar, das wären so um die 8 Millionen, wenn man das hochrechnen würde, diese Umfrage, wie viel Zoroastrier in Iran leben würden. Offiziell leben 15.000 Zoroastrier in Iran. Das war also eine immens hohe Zahl. Und ich glaube, dass diese Zahl so zustande kommt, dass man sich sagt, wir wollen einfach mit dieser Religion nichts mehr zu tun haben. Wir wollen mit dem System auch nichts mehr zu tun haben. Und deswegen kehren wir zurück zu der alten iranischen Religion. Zoroastrismus war die Religion Irans, bevor es ab 632 islamisiert wurde. Und das ist ja eine ganz, ganz starke gesellschaftliche Tendenz. Entweder ist dieses Bekenntnis zum Zoroastrismus dann rein politischer Natur oder aber tatsächlich auch religiöser Natur. Das sah man in den vergangenen Jahren immer stärker werden.
Wenn nicht der Islam, wie er vom Regime propagiert wird, worauf fußt die iranische Identität dann heute?
Man hat tatsächlich das Gefühl, dass ein größeres Zusammengehörigkeitsgefühl entstanden ist in Iran. Es wird ja immer wieder gesagt, also zum einen vom Regime selbst, dass das natürlich als Argument dafür nutzt, um Angst zu schüren in der Bevölkerung. Aber wir haben das jetzt auch häufig gehört von Kommentatoren hier im Westen, dass sie sagten, also Iran droht der Zerfall, wenn diese starke staatliche Hand nicht mehr da ist. Wir haben, wenn Sie sich das vorstellen möchten, also quasi in der Mitte ist die Kernprovinz Fars mit den Menschen, die Persisch als Muttersprache sprechen. Und drumherum sind all diese Provinzen, die in manchen Fällen auch noch einen, in Anführungszeichen, Bruderstaat auf der anderen Seite der Grenze haben. Zum Beispiel Aserbaidschan oder Turkmenistan oder Kurdistan oder Belutschistan. Das sind große Minderheiten in Iran mit einem Brudervolk, das dieselbe Sprache spricht, das dieselbe Ethnie ist auf der anderen Seite. Und viele befürchten immer schon seit Jahren und Jahrzehnten, schon unterm Schah hat man das befürchtet, dass das irgendwann auseinanderfallen würde, wenn keine nichts mehr da ist, was die Menschen verbindet. Und man hat aber, wie ich finde, in den letzten Monaten bei den Protesten gesehen, dass gerade dieses gemeinsam erfahrene Leid in der Islamischen Republik, diese gemeinsame Frustration und vor allem auch, dass die Ethnien füreinander eingestanden sind, eher zu einem Zusammengehörigkeitsgefühl geführt hat. Also es gibt diesen ganz berühmten Spruch, der immer wieder kam, Azahedan, Takurdistan, Jonam Fadoye Iran, von Zahedan. Bis Zahedan ist in der Provinz Sistan-Baluchistan, also ganz im Osten des Landes, und bis eben Kurdistan. Mein Herz gehört Iran. Und wir sind, also damit soll auch gesagt werden, wir sind alle, Wir gehören zusammen. Wir gehören als Staat und als Volk zusammen. Und ich habe es ja eben mehrfach betont, dass Menschen sehr darauf erpicht sind, ihre Muttersprache in der Schule lernen zu dürfen. Und das ist wirklich eine große Ungerechtigkeit, die den Azadis, den Kurden, den Arabern widerfährt in Iran. Aber auf der anderen Seite hat das Persische als Lingua Franca, es wird geliebt und geschätzt. Persisch ist eine Literatursprache, hat eine immense Literatur hervorgebracht in den vergangenen Jahrhunderten. Es wird geliebt und geschätzt und die Menschen haben über diese Literatur, über diese Sprache ein sehr großes Zusammengehörigkeitsgefühl. Also ich glaube, iranische Identität macht sich tatsächlich ganz stark an der persischen Sprache fest. Und damit ist natürlich dann nicht ausgeschlossen, dass man eine andere Muttersprache sprechen kann und diese lernen möchte. Aber diese gemeinschaftliche Identität, die wird eben hergestellt über die gemeinsame Literatur. Und das sind nicht, ja, das sind Größen von Weltrang mit Hafiz, Saadi, Omar Khayyam und Maulana Rumi.
Ein neues Zusammengehörigkeitsgefühl stellen Sie fest. Aber wie lange kann das anhalten? Wenn man jetzt sieht, dass hinter den Protesten keine organisierte Opposition steht, keine politische Infrastruktur, keine neue Führung erkennbar ist, die das Land dann eben in ein vielleicht anderes System führen könnte. Also wie lang ist es denkbar, dass diese Proteste unter diesen Vorzeichen anhalten?
Naja, zum einen gibt es ja durchaus politische Oppositionsparteien, Strömungen, Personen, sowohl im Ausland und in Iran ja sowieso. Also wenn sie denn endlich mal rauskämen aus dem Gefängnis, man sagt auf Persisch immer, das Land ist ein Gefängnis, aber das Evin-Gefängnis ist eine Universität. Also alles, was wir an Menschenrechtlern, an politischen Persönlichkeiten haben, sitzt in diesem Gefängnis. Da wäre schon durchaus Staat mitzumachen mit all diesen Menschen. Und auch aus dem Ausland kommen ja inzwischen Vorschläge. Da ist man sich noch nicht einig, aber es haben sich zumindest ein paar Leute zusammengefunden, die jetzt eine Charta herausgegeben haben. Dazu zählt die Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi. Der Sohn des letzten Schahs ist da mit drin. Also es bilden sich durchaus, ja, wie soll ich sagen, Diskussionsforen. Auch aus Iran gibt es allerlei Vorschläge von den verschiedenen Gewerkschaften, wohin es gehen könnte. Das ist natürlich alles jetzt erst in der Mache. In mancherlei Hinsicht kam das ja auch überraschend. Also irgendwie konnte man immer schon damit rechnen, dass es irgendwann knallt in Iran. Aber dass es dann jetzt letztlich so kam, so richtig war da eben doch keiner drauf vorbereitet. Und ich denke aber auch, dass die Menschen Sie sind ja schon mal vom Regen in die Traufe gekommen, als sie auf eine Person gesetzt haben, nämlich auf Ayatollah Khomeini. Und ein ziemlicher Konsens sowohl bei den Menschen in Iran als auch hier ist, dass das nicht wieder passieren darf. Also dass man verschiedenen politischen Meinungen einen Raum geben muss und soll und dass sich das dann finden könnte. Aber man ist nicht so naiv anzunehmen, dass man jetzt erstmal nur dass das Regime weghaben sollte, sondern hat ja tatsächlich schon begonnen. Das ist durchaus auch im Prozess im Moment.
Und welche Unterstützung könnte da das Ausland leisten? Also was erwarten Sie beispielsweise von der deutschen Bundesregierung in dieser Situation?
Naja, dass sie sich ganz eindeutig an die Seite der Iraner und Iranerinnen stellt. Das ist am Anfang ein bisschen holprig gewesen. Inzwischen gibt es da ein deutlicheres Bekenntnis zu. Das erwarte ich. Sehr viel von außen eingreifen kann Deutschland eigentlich nicht. Also man muss das die Iraner letztlich schon selber machen lassen und eben auch selbst. Sie müssen sich ihre Zukunft selber bauen, vor allem eben die in Iran sind. Ausländische Einflussnahme hat in Iran in den letzten Jahrzehnten auch schon so sehr viel Unheil gefügt. Aber ich finde dieses ganz starke Bekenntnis zu dem, was dort geschieht und eine Solidarität, das muss auf jeden Fall geschehen.
Frau Professor Amirpour, fällt die Islamische Republik, wenn das Kopftuch fällt?
Nicht notwendigerweise. Es könnte auch sein, dass eine Militärdiktatur entsteht und dass die Pasdaran dann sagen, na gut, dann lassen wir das halt mit dem Kopftuch, aber der Rest bleibt so, wie es ist. Und es ist ja inzwischen sowieso schon weniger eine Diktatur als ein militärischer Polizeistaat, was wir dort in Iran vorfinden. Also nur das Kopftuch, das reicht auf keinen Fall.
Vielen Dank, Frau Professor Amirpour.
Sehr gerne.
Das Gespräch mit der Islamwissenschaftlerin Katayun Amirpour können Sie auch nachhören, und zwar als Podcast in der ARD Audiothek. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24-inforadio.de/podcasts.